Jungfräulichkeit, gerade die Kölner Jungfrau. Ich meine, man muss natürlich immer wissen, die Jungfrau ist eben ein Bild der starken, für sich seienden Frau. Und das ist das Entscheidende. Wir haben ja in den alten Texten im Zweistromland Babylon, hieß es ja, eine Jungfrau so hoch wie der Himmel, so weit wie die Erde und so stark wie die Fundamente der Stadtmauern. Das ist eigentlich Jungfrau. Und darunter sollten wir es auch nicht tun. Das ist dieses Symbol der Stärke. Und es heißt eben auch im Kölner Karneval, die Jungfrau, die ist sie ist die Selbstständigkeit der Stadt Köln. Und zwar wurde diese Selbstständigkeit gegen die Kirche verteidigt.
Herzlich willkommen, liebe Götter und liebe Göttinnen, hier bei Undomestiziert, dem Podcast von und mit Nadine Kulis. Für alle, die sich fragen, ob sie artgerecht gehalten werden. Endlich eine neue Podcast-Folge. Und es ist der gegebene Anlass, 11.11. in Köln. Und schon vor Wochen wollte ich dieses Interview machen. Denn als ich Vera Zingsem getroffen habe im Sommer, haben wir über den Hintergrund des Karnevals gesprochen. Und ich fand das Thema so spannend, weil das ist, ich bin ja Kölnerin und natürlich, ach, habe da auch sentimentale Gefühle beim Karneval. Ich bin ja hier in der Innenstadt geboren, in der Südstadt, um genauer zu sein. Und habe natürlich auch tolle Kindheitserinnerungen, die ich mit dem Karneval verbinde. Und als mir dann Vera erzählt hat, woher dieser mythologische Background kommt, was die Symbole zu bedeuten haben und wie alt der Brauch im Karneval wirklich ist, da habe ich gedacht, also ich brauche nochmal ein Interview. Es wird wahrscheinlich auch diesmal nicht das letzte gewesen sein, weil die Vera ist so ein Quell des Wissens. Nicht nur Theologin und Wissenschaftlerin, sie hat sich dann irgendwann einfach im Eigenstudium so viele Themen, mythologische Themen auch erarbeitet und Bücher darüber geschrieben, sich Jahrzehnte lang damit beschäftigt, dass ich es fast als große Ehre empfinde, dieses Wissen jetzt weiter einen Transfer zu schaffen zu einem vielleicht auch größeren Publikum. Denn ihre Werke, die haben mich und ihre Bücher, die haben mich sehr inspiriert. Die Bücher und auch noch weitere Infos zu Vera Zingsem, die verlinke ich natürlich. Und ich werde auch noch mal die anderen Interviews mit ihr verlinken. Da geht es um die germanischen Götter und welche Bedeutung die Wochentage haben. Also alles sehr, sehr, sehr spannend. Und ich will euch jetzt aber heute nicht weiter auf die Folter spannen. Eine Sache allerdings in eigener Werbung. Ich habe in meinem Online-Shop jetzt Kunstdrucke zum Buch Undomestiziert. Natürlich habt ihr ja längst ein Exemplar, nehme ich an. Und die Illustrationen, die im Buch sind, die habe ich jetzt als Drucke im Online-Shop. Die könnt ihr signiert bestellen. Und lasst euch in Zukunft überraschen, da wird noch einiges hinzukommen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal über in eine kleine Serie, die ich euch nicht vorenthalten will und die vielleicht auch relevant sein wird im weiteren Verlauf des Gesprächs.
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Denn es wird gleich auch um die Göttin Kybele gehen. Und ich hatte da auch immer eine sehr abstrakte Vorstellung. Wer ist diese Göttin? Sie muss so groß gewesen sein, aber ich kenne kein Bildnis von ihr. Und nach meinen Recherchen würde ich das so folgendermaßen zusammenfassen. Also stellt euch eine mächtige Göttin vor, die über alle Lebenserfahrungen wacht, Geburt, Tod und alles dazwischen. Diese Göttin ist Kybele, die große Mutter aus Kleinasien, verehrt seit Jahrtausenden. Ihre Geschichte ist besonders faszinierend, weil sie nicht nur eine Gottheit des Lebens und der Natur ist, sondern auch eine Symbolfigur für weibliche Kraft, Leidenschaft und Unabhängigkeit. Im Jahr 204 vor Christus kam Kybele nach Rom. Ihr Bildnis war, wie schon gesagt, kein Mensch oder Tier, sondern ein heiliger Stein, ein Symbol ihrer Verbindung zur Erde und den Höhlen, in denen sie als Naturgöttin verehrt wurde. Im Herzen von Rom wurde sie als eine der wichtigsten Göttinnen gefeiert und ihre Anhänger veranstalten sogar große Spiele, die Ludi genannt wurden. Ich will hier auch noch anmerken, diese Sache mit diesem schwarzen Stein und Kybele und Kaba und diese ganzen Assoziationen dazu, die finden wir bei vielen Göttinnen. Aber zurück zu Ludi, die Spiele. Ein zentrales Ritual zu Ehren war das Turubolium, eine Art Initiation, bei der Menschen mit dem Blut eines Stieres getauft wurden. Ein bisschen wie im Mithraskult. Aber um den soll es jetzt nicht gehen. Dieser Stier repräsentierte Attis, Kybeles sterbenden Geliebten und Gott. Ihr Tempel stand auf einem Hügel, und das ist übrigens der Hügel des heutigen Vatikans, wo heute der Petersdom steht. In der Blütezeit der römischen Mysterienkulte gehörte sie zu den mächtigsten Göttinnen, verehrt unter anderem wie Hekate oder Demeter. Kybele wurde unter vielen Namen verehrt. Sie war die Nährende, die Heiligste und die Große Eine. Sogar Kaiser Augustus sah sie als die höchste Göttin des Reiches und verehrte sie zutiefst. Aber, es kommt, wie es kommen musste, nicht alle waren begeistert. Die frühen Christen, die sahen Kybele eher als das Gegenteil einer Heiligen. Augustinus, zum Beispiel nannte sie abfällig eine Hurenmutter und bezeichnete ihre Macht als dämonisch. Auch die Anhänger Kybeles, wie die Sekte Montanus im 2. Jahrhundert, sorgte für Aufsehen. In dieser Bewegung durften Frauen nämlich predigen und Weissagungen machen, was im damaligen Rom natürlich völlig unerhört war. Montanus sah in Kybele und in ihrem sterbenden Geliebten, auf den gehen wir übrigens gleich im Interview nochmal ein, dieser sterbende Geliebte Attis, sogar eine Parallele zu Christus. Das war natürlich eine Provokation für die Kirchen und die Montanisten wurden schließlich als Ketzer verfolgt. Kybele erinnert uns daran, dass weibliche Macht und spirituelle Kraft oft tief in der Verbindung zur Natur, zur Erde, zur Geburt und Tod verwurzelt sind. Und mein persönliches Fazit, vielleicht ist es heute an der Zeit, dass wir diese ursprüngliche Verbindung wiederfinden und uns erlauben, die große Mutter in uns selbst zu erkennen und zu ehren. Und jetzt möchte ich euch nicht so lange mehr auf die Folter spannen. Es geht los mit unserem Interview, in dem Isis und Kybele eine Rolle spielen und uns erklären, woher der Brauch in Köln um den Karneval kommt und was das alles mit Rom und den Göttern und Göttinnen zu tun hat. Viel Spaß! Das habe ich. Ich habe auch manchmal Sachen mit der Technik, da könnte ich so fluchen. Aber wir sind ja trotzdem dankbar, trotz der Widrigkeiten, dass wir diese Möglichkeiten haben, denn eben, so können wir unser Wissen in die Welt bringen. Ja? Wie sollen so die Menschen denn sonst von der kölschen Göttin erfahren, wenn wir nicht den Podcast haben? Ja, und uns
wir müssten mal eine Umfrage in Köln machen. Wer weiß denn was über die kölsche Göttin? Ja, die würden denken, mal, stell dich mal auf den Neumarkt und dann fragst du am 11.11., wer ist denn die kölsche Göttin?
Was Boah, das finde ich so eine tolle Idee. Das finde ich so was. Ich habe es sogar geschafft, ich darf darüber noch gar nicht sprechen, aber es gibt in der Tat demnächst einen WDR5-Beitrag im Dezember. Ja. Da sprechen wir über die Göttin. Und da merke ich, ja, da kommt so ein Interesse auch auf lokaler Ebene. Denn der Kontakt kam in der Tat zustande durch das Römisch-Germanische Museum. Also eher so intern, dadurch, dass ich da auch oft da rumkreuche und fleuche und so ein Faible für die Matronen habe. Und dann habe ich diese Redakteurin kennengelernt und die ist dann mit mir zum Matronentempel gefahren. Und so ist das dann gekommen. Aber die Idee ist fantastisch und
Wäre doch
ja.
mal interessant, oder? Wenn
Ach,
da
die
am
können.
11.11.
Am
dann
11.11., aber sag mal,
oder auch ein
wäre.
andermal. Muss ja gar
Ja.
nicht am 11.11. sein. Es kann ja auch
Nee, aber
im
das ist
Sinn
schon,
sein.
ich finde, es ist natürlich,
Das wäre ein
es hat so
guter
eine aktuelle.
Anlass.
Und aber sag mal, Vera, wieso ist das überhaupt am 11.11.? Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Weil danach ist ja erstmal lange Zeit wieder Pause, bis es dann
Ja, im
im
Grunde
Frühjahr.
ist. Kann man eigentlich so genau, also auch so genau nicht sagen. Ich denke halt, der 11.11., das ist die Potenzierung vom 1.11. Früher fing ja bei das keltische Jahr mit dem Mabon, fing ja praktisch am 1. November, da fing das ja an. Und der 11.11. wäre sozusagen die Überhöhung noch. Und gleichzeitig ist 11, wird ja teilweise als Narrenzahl gesehen. Hat aber, und da wäre eben der 11.11., wäre dann natürlich zweimal diese Narrenzahl. Das wäre natürlich auch was. Dann kann man aber auch natürlich sagen, 1 plus 1, das ergibt natürlich wieder 2, dann sind wir im Feld der Liebe.
Ah,
Die 2
interessant.
ist ja die klassische Zahl für die Liebe, weil es ja 1 plus 1. Und dann gibt es noch diese Vorstellung, dass wir auch die. Dass wir ja 12 Sonnenzeichen, also Tierkreiszeichen haben, aber eins ist immer praktisch verdeckt wenn eins ist ja immer aktiv und dann sind 11 andere noch kann man noch sehen.
Ach,
Und dann
okay, ja.
hat man gesagt, im Grunde kann das auch diese 12, also im Grunde ist es dann christlicherseits wird dann gesagt, 11 ist die schlechte Zahl, weil
Ja,
ja ein
genau.
Verräter, nämlich Judas, da war, der Jesus verraten hat.
Ja, genau. Aber das ist dann auch so eine Art Okkupierung. Aber
Ja.
sag mal, wir reden ja über Köln und den Kölner Karneval. Und da ist ja natürlich der Mythos mit der Ursula mit den 11.000 Jungfrauen sehr präsent. Das hat aber nichts damit zu tun mit der Elf oder dass die da
Doch
ausgerechnet.
auch, natürlich auch. Das spielt alles mit rein. Diese 11.000 Jungfrauen, natürlich ist das auch wieder so ein Ding. Diese 11.000 Jungfrauen, das ist ja mehr, ja, das ist ja auch mehr so Folklore. Das war ja eigentlich eine keltische war es, glaube ich, sogar. Eine keltische, war Ursula. Und die hatte sich von ihrem Vater gewünscht, dass sie alleine mit noch 10 weiteren Jungfrauen, allerdings Jungfrauen eher in dieser, Möglichkeit der Unabhängigkeit, wollte sie auf ein Schiff gehen. Und der Vater hat dann dafür gesorgt, dass das klappt. Und das war aber auf dem Schiff war großes Halligalli. Die haben, also der Vater selber hat denen Bischöfe geschickt und alles und Männer, die dann mit auf dem Schiff waren.
Was?
Also das war ein ganz fröhliches Ding. Da hat die Kirche später eine Märtyrerlegende draus gemacht, dass die Hunnen, die Ursula mit ihrem Gefolge, gemacht dort haben und solche Dinge. Aber das war nicht das Ursprüngliche. Das Ursprüngliche ist eher dieses, dass diese Ursula, wobei die Ursula, Urschel, ist ja auch eine holle Erscheinung.
Ja,
Urs,
wegen
die
Urs,
Bärin
die
und
Bärin, ne?
Urschel, wir haben ja in Tübingen oder bei Tübingen haben wir ja auch diese Ursula und die ist im Venusberg zu Hause auch. Ne? Und Venusberg ist ja auch gut, essen, tanzen, springen, lieben. Das sind
Wie
ja
beim
alles diese.
Tannhäuser. Aber wir
Ja,
springen ganz schön
genau.
schnell hin und her.
Genau.
Ich will nur kurz einfügen, Ursula bedeutet auch also Bärin, ja, oder kleine Bärin,
Kleine
glaube ich, ne?
Bärin, ja,
Und kleine
genau.
Bärin
Ja.
und geht auch auf so eine Art auf einen Göttinnenkult zurück, auch der Arzio, ne? Diese Bärengöttin,
Genau,
ne? So
ja.
einfach, weil wir sind ja hier, wir können die ganze Zeit darüber hin und her reden, aber ich glaube, da hängen wir schon die Hälfte der Leute ab. Aber so, und dann hat man daraus die 11.000 Jungfrauen in dieser Märtyrerlegende gemacht. Und das ist ja
Genau.
nicht nur irgendeine Legende, weil das möchte ich jetzt auch einfach nochmal sagen für Leute, die nicht Kölner sind. Das ist im Grunde genommen der ganze, also das ist so der Urmythos, der auch das Kölner Wappen kennzeichnet mit den 11 Tränen.
Natürlich,
Und
das
das ist
sind
für
elf
mich irgendeine,
Tränen, genau.
genau, das ist nicht irgendeine kleine Geschichte oder irgendein kleiner Mythos, sondern hier geht es wirklich um die Seele von Köln, ja, diese Legende von Ursula.
Ja, aber die ist eben im Grunde, kann man sagen, die, ich meine, die ist mit ihren 11.000 Gefährtinnen, also das ist aber ist im 5. Jahrhundert nach Christus erst entstanden. Also das muss man ja auch überlegen. Und der König sollte, also erst waren sie 11 weitere Jungfrauen, wobei man bei Jungfrau wirklich sehen muss, es ist erstmal diejenige, die Frau, die für sich selbst einsteht und ihr eigenes Geschick in die Hand nimmt. Also es hat überhaupt nichts mit Jungfräulichkeit im christlichen oder sonst oder
Im
jüdischen oder
Sexuellen zu
überhaupt
tun.
diese
Ja, das
ewige
ist
sexuelle Geschichte hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach eine, kann man sagen, eine
Unverheiratet.
starke junge
Ja.
Frau, die in ihrer eigenen Kraft ist. Das ist eigentlich Jungfrau. Das ist nur, und zwar hat das, ist gar keine Aussage über ein Alter. Also generell nicht, weil wir haben ja Inanna als Jungfrau, Isis als große Jungfrau, die haben Kinder auch schon. Die können Kinder haben, erwachsene Kinder haben. Das macht ihrer Jungfräulichkeit, tut es gar keinen Abbruch. Also
Gut, das nochmal
Jungfrauen
gesagt
üben.
zu haben. Ja,
Ja, das ist ganz,
so.
ganz wichtig, dass wir auch das, wenn wir auf die Kölner Jungfrau im Dreigestirn kommen, dann hat diese Jungfrau eben auch mehr mit dieser Interpretation der Jungfrau zu tun. Also das ist sehr, sehr wichtig. Also sie hat dann, ich meine, mit 11.000 Gefährtinnen kann man eigentlich nicht groß auf ein Schiff gehen. Das Schiff müsste ja riesig sein.
Ja, das wäre schon,
Aber
da ist die Titanic sogar klein und der Rhein würde es gar
ja.
nicht hergeben. Aber die Nummer
Und
ist
die
gut
Ursula
ausgegangen.
wollte damit einer Ehe entgehen.
Ja,
Also da,
genau,
der
ja.
König Maurus aus der Bretagne hatte ihr gesagt, er will sie heiraten. Und sie hat gesagt, sie will jetzt erstmal noch ihre Jungfräulichkeit genießen. Und das macht sie, indem der Vater ihr das Schiff dann, also da haben wir eben auch wieder das Schiff. Und dann heißt es aber auch, die Jungfrauen trieben viel Kurzweil auf dem Meer. Und St. Ursulen Vater schickte ihnen viele Ritter, Knechte und es kamen auch viele Bischöfe. Das ist ja auch interessant.
Ja,
Das
diese
ist jetzt auch
Bischöfe
5.
wollten
Jahrhundert nach
auch
Christus.
damals noch keine Party auslassen. Es ist irgendwie erst, die waren damals wahrscheinlich ein bisschen feierfröhlicher.
Ja, und da kamen die dann unter anderem, so der Wind hat sie dann auch nach Köln verschlagen. Aber das ist natürlich, das eignet sich natürlich nicht zur Märtyrerin,
Nee.
sowas. Das wird uns eben leider auch unterschlagen. Aber der kölsche Frohsinn passt ja mit dem viel besser zusammen.
Total. Es ist interessant, aber es ist auch interessant, sehr spannend, dass ausgerechnet diese Geschichte von der Ursula so in die Kölner Stadtgeschichte eingeflossen ist.
Ja.
Aber gut.
Obwohl die gar nicht aus Köln kommt,
Ja, ich habe
letztendlich.
es auch nicht ganz, aber sie ist, sie, na, die elf, das Wappen mit den 11 Tränen, die Zahl 11, da steckt schon ganz schön viel drin, was sich irgendwo ein bisschen hier in unsere Stadtgeschichte verwoben hat. Ja.
Wobei man diese Tränen auch als Flammen deuten könnte.
Stimmt,
Ich würde
stimmt.
die lieber als Flammen deuten, weil da ist es nämlich das Feuer der Liebe, kann man damit verbinden.
Ach, ja.
Ja, kann man da
Interessant.
und oder überhaupt das Feuer für etwas zu brennen, für eine Idee zu brennen. Also das passt mir eigentlich besser. Und das
Das
Wappen
wird,
ist mir
ja, da kriege ich
auch,
direkt ein anderes Gefühl als diese 11
ja,
Tränen,
da
ja.
wird einem warm ums
Ja,
Herz,
da wird einem
finde
warm, wenn du, besonders wenn du sagst, hier, wofür brenne ich? Das wissen
Ja,
wir ja kaum
wofür
noch.
brenne
Ja,
ich?
das ist
Und die
wirklich schön.
brennen hier für ihre Freude. Und das ist eigentlich das, was der Karneval aufgegriffen hat. Der hat ja gar nicht das Leid aufgegriffen. Karneval ist ja kein Leidensfest, das ist ja ein Freudenfest.
Und darauf kommen wir jetzt mal langsam, weil in Köln denkt man ja wirklich noch, das ist ja sehr, sehr lustig, man denkt, der ist vor 200 Jahren einfach gegründet worden, der Karneval. Der hat ja vor kurzem sein 200-jähriges Jubiläum gefeiert, als ob es davor kein Karneval gegeben hätte, als ob man sich
Ja,
da.
den gab es davor auch, aber man wollte eigentlich damit den Karneval im mythologischen Sinne erneuern. Und das finde ich eine gute Sache. Das ist ein bisschen zu sehr, war das ins Saufen übergegangen. Also man hat das schon länger gehabt, aber so richtig, ja, da hat man auch, aber eigentlich wollte man das jetzt 1823 im Sinne der Mythologie auch erneuern und auch vertiefen dadurch. Und das fand ich
Interessant.
jetzt eine gute Idee.
Das ist eine sehr
Das
gute
macht.
Idee, weil das ist ja
Ja.
im Endeffekt genau anders, wie man es sonst gemacht hat. Sonst sind ja Brauchtümer christlich überlagert worden. Und es ist schon auch eine Seltenheit, dass
Stimmt.
man dann sagt, hey, jetzt arbeiten wir die Symbolik nochmal heraus mit Prinzbauer Jungfrau und der Prozession und den Zügen und
Ja, es
ja.
gab ja auch noch die Venezia, das war ja auch noch so eine Sache, das hat sich langsam, hat bald 50 Jahre gedauert, bis man das so hatte, wie es jetzt ist. Da gab es ja noch die Venezia, der Karneval in Venedig, dann wurde die Venezia besucht und nach Köln gebracht und solche
Ach.
Geschichten. Also da hatte man auch noch sozusagen die Prinzessin Venezia für den Prinzen und solche Geschichten.
Ah,
Das hat sich
okay.
dann,
Nee, das wusste
also
ich
das
auch
hat es
nicht.
auch mal gegeben, dann war auch schon mal die Mutter Colonia, war auch schon mal dabei. Ist auch immer mal zwischendrin. Also dann und dann kam man so nach und nach. Ich glaube, es hat 50 Jahre gedauert, bis man in diese Geschichte mit dem Dreigestirn dann kam. Also zuerst war das auch, aber war auch interessant. Dann wurde die Venezia kam in einem Wagen, der von Delfinen gezogen wurde oder so. Da war so ein Karnevalswagen. Das sind ja die Tiere der Aphrodite oder ein
Ja,
Schwanen
ja,
in einem Schwanenwagen, auch wieder
ja.
das Tier
Das
der
sind
Aphrodite.
Walküren, ja. Aber
Genau.
bevor
Oder
wir
die
jetzt da
Freier
nochmal,
auch.
bitte, die Freier, was?
Oder auch die Freier ist ja auch die Göttin des Schwans,
Ach,
also
genau,
die
mit ihrem
Liebesgöttin.
Federkleid, ja.
Ja,
Also
Schalke und auch Schwan.
hier sind einige alte. Würdest du sagen, dass im Karneval alte Göttinnen und Götterrituale, weil ich habe jetzt noch mal recherchiert, da gab es ja die
Saturnalien, ja, war eine
Saturnalien
andere
und
Kategorie.
die, genau, und die Dionysos.
Ja, Dionysos gehört schon natürlich ganz essentiell mit dazu, als
So.
der Erfinder des Weins. Da habe ich ja
Genau.
in dem Buch auch ein ganzes Kapitel dazu gemacht.
Genau, aber das kam, wenn wir jetzt noch mal ganz weit zurückblicken, kam das mit den Römern nach Köln, oder? Oder hatten, ne, das,
Also die
wie kam
Göttinnen
das?
und Götter kamen mit den Römern. Also das ist ja auch was, dieses eine schöne Lied von den Blackfüß, ich war eine stolze Römer, komm mit Cäsars Legion, wo man einfach sagt, ja, wir kamen schon daher und so sind wir dann aber alle von verschiedenen Ländern gekommen. Aber ursprünglich, auch dass ich dann sage, natürlich Isis wurde die Göttin von Köln und so, das ist natürlich alles erst über die Römer gekommen. Die Römer haben da ihre eigenen, die Göttin Kybele, die haben auch Dionysos mitgebracht, also als Bacchus natürlich im Lateinischen. Also die haben die alle mitgebracht und hatten den in Köln auch, ja, Dionysos gab es ein ganzes Priesterinnenkollegium. Dionysos hatte ja vor allem Priesterinnen um sich. Und das war das o Amt der Oberpriesterin, war erblich sogar, das konnte sie an ihre Tochter weiter vererben. Also das kam alles schon mit den Römern. Also da hat es schon eine lange Tradition. Sonst hätten die ja auch 1823 nicht darauf aufbauen können. Also
Und immer waren es, bevor wir jetzt nochmal auf dieses, welcher Brauch oder wann die Isis kam oder in welchem, wie der Brauch war, aber immer waren es Feste, wo die Dinge auf den Kopf gestellt wurden, oder? Also, weil man liest dann da, dass es Verkleidungen gab, dass der Sklave der Herr war, der Herr der Sklave. Da ging es um eine Verdrehung, oder?
ja, da ging es eben, aber das kam auch erst später, denke ich so. Also es war schon, tja, ja, es war schon klar, es war eine Verdrehung der normalen Herrschaftsverhältnisse. Wobei das natürlich bei uns jetzt auch tatsächlich die Verdrehung ist, dass die Frau anfängt. Die Frau beherrscht ja den Karneval. Allein schon durch die Almöhn, die am Anfang steht, nämlich Altweiber, und dann zur Jungfrau wird. Also die haben ja die Jungfrau und, also kann man sagen, der Karneval steht im Zeichen der Frauenkraft. Auch wenn das vielleicht gar nicht mehr so bewusst ist. Aber es ist klar, die alte Frau kommt zu Altweiber und wird dann zur Jungen.
Aha, da musst du mir aber nochmal genau erklären, wie die Symbolik sich da im Karneval zeigt. Was ist die Almöhn? Klar, wir kennen
Die Almöhn, ja.
Altweiber oder ne, der Weiberfastnacht, aber wie zeigt sich das? Oder was wird da genau gefeiert? Ist das, weil jetzt der Winter vertrieben wird? Hat das was damit zu
Nee, der
tun?
Winter wird ja erst im Februar eigentlich vertrieben. Der hat ja damit noch gar nichts zu tun. Wobei, jetzt wenn wir beim 11.11. Ansonsten
Ja.
natürlich ja. Da haben wir auch noch den Nubbel dabei. Das ist auch noch mal, der Nubbel wäre noch ein extra Thema mit
Ja,
seiner
ja.
Nubbelfrau. Also im Februar, wenn wir jetzt, ich war jetzt eben noch im 11.11. drin, wenn wir im Februar sind, natürlich ist das ja auch der Frauenmonat. Das war der traditionelle römische Frauenmonat.
Das stimmt.
Februare heißt reinigen. Und das konnte man mit den Besen ja auch tun. Da hat man den Hexenbesen, den, was die Christen als Hexenbesen sehen. Also hat man Birkenruten oder
Das
sowas. Die hat
stimmt,
man
das stimmt.
jedenfalls. Und das römische Jahr fing ja erst im März an. Daher haben wir auch bis heute die Zählung September, Oktober stimmt nur für das römische Jahr, nicht für unser Jahr. Also die Römer haben erst am dritten, im, also mit dem dritten
Moment,
Monat.
Moment, Moment. Ich muss ja kurz sagen, du sagst gerade September, Oktober, weil Oktober der 8.
Ja,
darstellt. Ja,
das geht hier
September der
alles.
9. Okay.
Der,
Ja, okay.
ja,
Jetzt, wenn man das
der, sieb,
übersetzt.
der siebte, der achte, der neunte, der zehnte. Das sind ja unsere 4 letzten Monate. Das geht aber nur, wenn wir im März erst anfangen. Das
Das ist
römische
einem
Jahr
kaum
fing im
bewusst,
März
ne?
an.
Das muss man erstmal, da muss man erstmal jetzt gerade hinterherkommen.
Genau.
Ne? Das
Ja,
ist,
klar.
das sind die
Das ist uns
alten.
nämlich nicht bewusst. Wir denken immer, das war eine falsche Zählung. Nicht? Von den Römern aus war die richtig. Die hatten den Januar, der noch in beide Richtungen guckte. Der Februar war der reine Frauenmonat, der war den Frauen auch gewidmet. Das war, ja, und auch der Reinigung von
Ja,
Haus und
um
Hof
auch
und
noch mal
allem.
kurz reinzugrätschen, Entschuldigung, wenn ich dich die ganze Zeit unterbreche. Es gibt ja die Juno Februata, ne, die auch im Februar gefeiert wird und so ein
Ja.
Vorläufer auch des Valentinstags ist, ne?
Ja,
Ja.
genau. Also das, der Februar hat wirklich, der war den Frauen, das war der Weibermonat auch.
Ah,
Der wurde
okay.
auch dann so genannt. Das war der Frauenmonat. Und dann kam mit März und April, März eben Mars und April war der Venus geweiht. Da haben wir praktisch die heilige Hochzeit zwischen Mars und Venus. Und am Ende kommt dann die Wiedergeburt, nämlich das neue Kind im Dezember. War doch ganz praktisch.
Ja, sehr
Also die haben das
praktisch.
richtig mit der Natur gesehen. Also Anfang steht die Vereinigung der Liebe und dann kommt am Ende nach 9 Monaten im 10. Monat das neue Kind. Also da
Und
war es ganz gut. Und und im Februar war sozusagen das, da wurde das vorbereitet. Und da muss natürlich auch die Almön wird dann der jungen Frau. Also das heißt, das ist eigentlich wie so ein Initiationsritus. Vom Tod zum Leben. Die Almön, die dann das Alter und Tod gemahnt, die dann in die Jungfrau übergeht, wie so ein Initiationsritus, wo man ja auch vom Tod durch den Tod zum Leben ging.
So, wie so ein Gang in die Unterwelt. Ist das
Ja.
aber etwas, was im Februar, also da, was dann im Februar Karneval stattfand oder jetzt zum 11.11.?
Nee, das steht so im Februar. Das ist der Februar. Die Almön kommt ja am Altweiberdonnerstag.
Ja.
Die kamen da jetzt nicht mehr. Das war jetzt wirklich dieser Reinigungsmonat und natürlich das Schlips abschneiden und
Genau.
so. Ist ja klar, Kastrationsgeschichten oder so. Also da ist einfach klar, die Frauen übernehmen jetzt das Regiment.
Und wie steht das aber im Zusammenhang mit, weil das ist ja nicht nur ein Tag und dann sind die, dann feiern die Frauen, sondern das ist ja wirklich ein etwas, das geht ja in Köln fast eine Woche lang. Es geht von
Ja,
Donnerstag bis Dienstag.
bis
Und
Dienstag.
da ist nur ein Tag den Frauen geweiht oder gewidmet. Und der
Der
Rest ist
Anfang.
der Abend,
Der
okay,
Anfang
der
geht
Abend.
auf die alte Frau. Und das ist sozusagen, ich sage immer, der Karneval ist dann ein Jungbrunnen.
Verstehe. Also es beginnt mit der Alten und dann geht man durch die Tage. Man hat den Samstag, man hat den Karnevalssonntag, den Rosenmontag.
Das
Den
ist
Ka
ja wieder der Tag der Liebe dann auch.
ja.
Und in Mönchengladbach, wo ich ja herkomme, da hatten wir den Veilchendienstag. Das
Genau, haben
aber
wir hier
jetzt ist,
auch,
ja,
Veilchendienstag.
genau, Veilchendienstag ist dann ja auch nochmal der Abschied. Das habe ich so ein bisschen mit Kübele auch mit dem Sterben und wieder Auferstehen. Weil letztlich ist ja klar, man stirbt, um am 11.11. wieder aufzustehen.
Ja,
Also
man
der Lubbel zum Beispiel,
sagt
der
ja auch,
steht dann wieder auf.
in Köln sagt man ja, wenn man so ein kleines Techtelmechtel an Karneval hat, sagt man
Das ist so nüsche.
an
Natürlich.
Fastelovend das Spielche, dat jede alle Hilje Bildche. Das
Genau.
bedeutet, ja, dann werden sie wiedergeboren. Also dann, falls man dann
Ja.
doch schwanger wird an Karneval, gibt es an Allerheiligen die Neugeburt.
Genau.
11.11. dann, 9 Monate später. Ah!
Kommt ein klein bisschen. Ja, aber das hängt natürlich zusammen. Am 11.11. ist dann wieder Auferstehung. Also wir haben
Interessant.
praktisch einen Zyklus. Der fängt im Februar an und dann legt man die Saat und dann kommt man am 11.11. hat man wieder die, da dadurch, das spielt ja auch der Nubbel mit eine Rolle, der steht ja dann auch wieder auf. Also das ist eigentlich, ist ja der 11.11. auch die Auferstehung, ja, kann man sagen, auch dessen, was am falschen Dienstag zu Ende gegangen ist.
Es ist sehr spannend, Vera, aber ich will natürlich auch nochmal auf das Thema eingehen, was die Göttin Isis mit dem Karneval zu tun hat. Wie kommt eine ägyptische Göttin nach Köln und warum ist sie so heiß begehrt und so populär, dass sie zu so einem Wirken kommt und dass sogar der Karneval damit zusammenhängt?
Naja, dass ich verbinde den Karneval mit Isis.
Ja, ja.
Das tun die anderen natürlich nicht.
Also das
wollte man erst noch in Köln, sollte man dafür mal bewusster werden, weil ich finde, eigentlich gehört die Isis auf den letzten Karnevalswagen. Wenn der Karnevalszug zieht durch die Stadt, dann sollte auf dem letzten Wagen die Göttin Isis stehen oder auch mit ihrem ganzen Prunk und Ornat als Göttin des Mondes und der Sonne und alles und dann eben auch die Göttinnen der Welt einladen.
Ja,
das wäre so meine Vision. Also dass sie da stehen. Na, die kam mit den Römern. Die Isis war ja die Universalgöttin überhaupt. Also zur Zeit, wo die Römer sie brachten, war sie die eine Göttin, die alle ist. Das ist das Entscheidende.
Sie war schon so ein bisschen die erste monotheistische, aber dann mit dem falschen Geschlecht.
Ja, sie war die erste und einzige Universalgöttin. Also die ist nicht monotheistisch, weil sie ja, sie kommt ja auch schon in der Dreiheit mit ihrem geliebten Gemahl Osiris, der in Köln zu Dionysos mutierte. Also die beiden waren beide Weingottheiten. Aber von Ägypten her war es Osiris. Es musste auch bei jedem Isis-Tempel ein Weinberg sein. Sie hat alle Freude am Wein erfunden. Das ist die Erfindung von Isis. Jeden Tag bestimmtest du zur Freude, heißt es. Also sie ist die Göttin der Freude. Und jeden Tag heißt es, bestimmtest du zur Freude. Und du hast auch alle Freude am Wein erfunden. Und so, aber dann kam die Alexanderzeit, also Alexander der Große, und da hat sich quasi Ägypten, im ganzen Vorderen Orient, hat sich die Geschichte von Isis und Osiris ausgebreitet. Und so kam die dann auch nach Rom. Das war jetzt ist eigentlich über die hellenistische Zeit ab 3. Jahrhundert vor Christus. Und da hat sie sich mit allen Göttinnen des damals bekannten Erdkreises verbunden, bis nach Indien hin. Und das ging aber immer so, dass sie mit allen Namen sich verbinden. Also die war jetzt nicht, die hat nicht gesagt, alle müssen mich Isis nennen, sondern es ging umgekehrt, dass sie einfach unter allen Namen verehrt wurde. Sodass niemand irgendwas anderes machen musste. Sie hat nur gesagt, eigentlich sind alle Namen mit mir verbunden. Und deshalb ist sie die Göttin mit den 1000 Namen gewesen. Wo ist sie auch Köln verehrt worden. Also ist kein,
aber als in Köln blieb sie Isis oder ist sie in Köln als Kybele oder dann in die Maria?
Nee, in Köln war sie, in Köln ist sie auch als die Invicta sogar. Da gibt es auch eine.
Ja.
Und die St. Ursula-Kirche ist nachgewiesenermaßen über einem Isis-Tempel errichtet worden.
Das hat mich schon immer interessiert. Ich kann auch nur jedem, der gerade zuhört, sagen oder empfehlen, einmal in die St. Ursula-Kirche hineinzugehen. Da ist dieser separate Raum, der voll ist mit den Knochen, die wie ein Mosaik den ganzen Raum bestimmen. Angeblich alles Knochen der 11.000 Jungfrauen, die da... Ja, aber das ist schon so beeindruckend, diese Tausende von Knochen in diesem meterhohen Raum, die wie Mosaikstücke und dann dazwischen diese Büsten von den Jungfrauen. Also das ist total beeindruckend. Es hat was. Und wenn du jetzt auch noch sagst, es ist auf einem ehemaligen Isis-Tempel aufgebaut, dann ist das für mich nochmal ein Grund, da nochmal reinzugehen, ja.
Ja, Wahnsinn. Und sie ist da eben als die Siegreiche, die Unbesiegbare. Das ist ja ein Titel, der später auf Jesus übergegangen ist, Invictus. Was auch teilweise aus dem Mithras-Kult kommt, also die unbesiegbare Sonne. Aber sie ist die Invicta und ist auch, da gibt es also in meinem Buch auf Seite 18 steht da auch diese Isis-Statue, da fehlt leider nur der Kopf, was natürlich macht man ja, man hat die Göttinnen gerne geköpft, muss ich sagen. Aber da steht noch drunter im Sockel und das ist im Römisch-Germanischen Museum auch zu finden. Iside Invicta, der unbesiegbaren Isis oder der, ja.
Was mich natürlich brennend interessiert, ist, was von dem Kult der Isis finden wir denn im Karneval wieder?
Das Schiff, das ist eigentlich das Entscheidende. Ne? Also ich meine, das Schiff ist ja eigentlich nicht wegzudenken. Also alle diese Wagen, die da fahren, waren ja ursprünglich mal Schiffe, die über Land gezogen wurden. Das hat auch Grimm ganz gut dokumentiert. Und wenn wir auch die Karnevalsmützen sehen, sind ja alles Schiffe. Das sind Schiffe mit Segel. Also wer die ganzen, die gerade die diese Kappen, die ganzen
Stimmt.
Narrenkappen, sind alles Schiffe, wo die ihre Segel gesetzt haben. Das ist schon, und das Schunkeln. Wenn wir
Ist
schunkeln,
auch
ist das
sowas
ja auch,
wie auf
wie wenn wir
Wellengang.
auf dem Kahn sitzen
Ja, das ist
und
ein Wellengang,
wenn man
ja.
gegenüber ist, dann schunkeln ja beide auch noch so gegeneinander quasi, weil alle in dieselbe Richtung. Und dann ist das wie wenn man auf Wellen. Also das
Ja,
Arm,
ja.
eigentlich das Wellen, die Wellen nach, auf denen der Kahn sozusagen schwimmt. Ne?
Und was aus dem Mythos oder in welcher Geschichte erscheint die Isis auf dem Schiff? Was ist da
Ja,
die
sie hat es
Geschichte?
erfunden.
Ach,
Sie
sie
ist
hat
ja
das Schiff.
diejenige, die das Schiff erfunden hat. Und zwar auf der Suche nach Osiris. Das ist eigentlich eine ganz schöne, also ergreifende Geschichte natürlich, weil. Dann muss ich mal sehen, wie ich die abkürze etwas. Auf jeden Fall seht, also sie hat ja, Isis und Osiris waren ja im selben Mutterleib schon zusammen und hatten sich da, waren da schon ein Liebespaar im Leib der Himmelskönigin Nut. Und der feindliche Bruder war auch schon mit ihnen zusammen. Und dann gibt es noch eine Schwester, mit der die Isis Neftis, mit der sie immer zusammenarbeitet. Aber insofern kann man sagen, Isis, Osiris und dann Seth, der feindliche Bruder, die waren schon praktisch Geschwister vom Mutterleib an. Was eben auch bedeutet, dass der Seth kein Teufel war, sondern es war einfach der Widersacher, das war halt der ungeliebte Bruder. Und es war eben, das Ganze war so ein Brüdermärchen, wie wir es immer kennen, zwei feindliche Brüder und die Schwester, die dann sozusagen den einen Bruder rettet, wobei das in Ägypten tatsächlich so war, Osiris war der Nil und Seth die trockene Wüste. Das war immer klar. Das waren zwei Naturereignisse. Die waren in dem Sinne nicht feindlich, aber wenn der Nil weg war, dann war Seth vorne dran. Wenn der Nil zurückkam, musste Seth weichen. Insofern waren das jetzt nicht so, das war all, ich sage ja immer, jeder
Das
Mythos
hatten wir auch
mit
hier
der
mit
Natur.
Frau Holle, die jetzt die
Ja.
kocht und dann ist der Berg neblig oder die lässt es schneien und so. Ja, genau. Und so war das
Die
dann
geht
auch.
auch übrigens jetzt mit dem Schiff in die Unterwelt. Wird von der Holle auch gesagt. Sie geht jetzt mit dem Schiff in den Berg und kocht da ihre, genau. Die hat auch so ein Schiff, wo sie mit in die Unterwelt fährt. Naja, auf jeden Fall heißt es von Isis, sie hat, also Seth hat dann Osiris in einen Sarg gebracht. Und dieser Sarg ist dann durchs Mittelmeer bis nach Syrien, bis Byblos, ist der schlussendlich geschippert. Das kann man eigentlich sagen, der Sarg, das erste Schiff war ein Sarg. Also da haben wir schon auch den. Weil der ist im Sarg bis nach Syrien, bis nach Byblos wurde der, ist der gekommen. Und Isis wiederum hat gemerkt, sie kommt nicht weiter, sie wollte ihm nachgehen, weil sie ihren geliebten Gemahl natürlich nicht missen wollte und hat dabei das Schiff erfunden. Auf der Suche nach ihrem geliebten Gemahl und hat sie das erste Schiff der Welt erfunden und war auch gleich seine Kapitänin und ist mit diesem Schiff, so wird es gesagt, nach Byblos, hat dann Osiris zurückgeholt nach Ägypten. Also das heißt, das
Interessant, ja.
Schiff bietet, also ist einfach von ihr gar nicht wegzudenken. Mit dem Schiff kamen die Ägypter auch überall hin. Klar, ja.
Es ist auch interessant, weil das Boot oder dieses Schiff, man hat ja sofort so was Sichelförmiges auch vor sich. Das spielt ja
Ja.
vielen Kulturen eine große Rolle. Ich hatte ja mal vor kurzem noch das Interview mit dem über die Minangkabau. Die haben ja auch so schiffförmige Häuser, ne? Und das ist ganz eng auch verbunden mit diesen Hörnern. Und
Und
da
das
hat
ist ja die Mondsymbolik.
genau die
Das ist
Mondsymbolik.
ja wiederum die Mondsymbolik. Die Mondbarke ist schon ganz alt, schon im alten Sumer mit der Göttin Inanna
Ja,
verbunden.
ja.
Also das ist eine sehr alte Tradition. Und Isis wurde dann in dem Moment, wo sie nach Griechenland und Rom kam, auch zur Mondgöttin. Bis dahin war sie Sonnengöttin.
Ah,
Also
okay.
das kann man auch. Und in der Isis sozusagen treffen sich Sonne und Mond, kann man auch wieder so
Das ist
sehen.
eigentlich auch wie so eine Vereinigung der Geschlechter, oder? Also wenn man sagt, da ist Sonne und Mond, weil das oft ja auch so. Sonne männlich, Mond weiblich und
Ja, in
dass das.
Ägypten war es andersrum. Da war Isis die Sonne und Osiris der Mond.
Interessant.
Und das kommt daher, dass der Mond 14 Teile hat. Er hat ja 14 Tage, bis er voll wird. Oder auch 13, kann man auch sagen. Nach 13 wird er voll. Und das war die Zerstückelung des Osiris durch Seth, als Isis den Osiris zurückgebracht hat nach Ägypten, hat Seth ihn nochmal zerstückelt und nochmal in 13 Teile zerteilt. Also Osiris wird mit dem Mond und den 13 Tagen verbunden, wobei die Zerstückelung auf den Kornaspekt geht. Das Korn, das geschnitten wird, das ist Osiris. Er ist ja im Korn aktiv. Also er ist der Korngott. Genauso wie bei uns der Gott Frei zum Beispiel, ist ja auch Korngott. Und das Zerstückeln wird einfach als das Schneiden. Im Verarbeitungsprozess ist das Korn permanent, wird es zerstückelt, gedroschen, gemahlen, zerkleinert, bis wir es essen. Es ist immer. Wird zerkleinert, zerrissen, zerkaut. Also der Korngott ist dann immer der leidende Gerechte. Da hat sich Jesus dann angedockt später. Also der Korngott, der wird zerrissen einfach, weil sonst können wir es ja nicht essen. Wir können ja nicht einfach nur die
Naja,
rohen
das ist so ein
Halme.
Prozess, es geht um den Prozess auch,
Genau.
ne? Und dieser
Es
Prozess,
geht um
dass wir.
den Zerstückelungsprozess. Und den hat man in Ägypten dann mit dem Mond verbunden. Eigentlich auch logisch zu sagen. Also es hat, jeder Mythos hat, alle sind eigentlich in sich stimmig. Und bei ihm ist es eben so, er ist dann auch der Zerrissene am Himmel wie auf Erden. Er ist
Interessant.
der sich dann auch für das Ganze gibt. Er ist derjenige, der sich als Korngott zu essen gibt. Also, ne?
Wäre
Da hat eben
ja.
Isis weiter, auf jeden Fall hat Isis dadurch ist das Medium ihr Schiff geworden. Und mit dem Schiff ist sie dann eben überall hin. Und wir haben bis heute ein Kirchenschiff. Das kommt, woher haben wir denn ein Kirchenschiff?
Genau,
Und wenn
wieso
wir
heißt
die
das
Kirche
Schiff?
betreten, ist das vorne die Apsis, ist der Bug. Und rechts und links sind die Bänke im Chan.
Das hat also eine große, sagt das Schiff an sich als Symbol hat eine große sakrale Bedeutung, ja, und kommt
Genau,
ursprünglich
ja.
aus diesem
Kommt
Göttinnen
aus diesem Bereich, ja.
Mond, Hörner, Göttin und auch
Ja.
überqueren und in die Unterwelt
Ja.
einsteigen. Vera, pass auf, ich frage dich jetzt mal ganz konkret. Jetzt haben wir die Situation vor, ne, die Römer sind in Köln, die haben ihre Feste mitgebracht, Dionysos, Saturnalien, Weiberfastnacht, es geht rund drunter und drüber. Wie passt denn der Mythos von Isis mit dem Schiff? Wie passt der da rein? Wieso wurde ausgerechnet der integriert? Wofür steht der? Wie ist deine Theorie dazu?
Ja, für mich ist eigentlich die Theorie, dass man, das ist ja meine eigene Theorie, dass ich sage, letztendlich ist es die Göttin Isis, die mit ihrem Schiff dann an den Rhein kam und irgendwann hat sich daraus dann diese Tradition des Karnevals entwickelt, wobei das zunächst erstmal das Schiff, das war ja auch das Wagenschiff, das wurde auch in Aachen zum ersten Mal, also gerade in den Gegenden hat man den Wagen über Land gezogen wie einen Pflug. Und das Interessante ist, dass das griechische Wort Pleio oder Plio heutzutage etymologisch auch mit dem, also Schiff, auch etymologisch mit dem Wort Pflug zu tun hat. Das heißt also, Schiff und Pflug sind schon mal zusammen. Und meine These ist eigentlich, und das war aber auch von Grimm, ist das eigentlich aufgebracht, dass die Schiffe über Land gezogen haben, wo gar kein Fluss war, wo man gar kein, man hat gar nicht beabsichtigt, das Schiff zu Wasser zu lassen. Man hat es gezogen und man hat es als Pflug benutzt. Es ist ja dann im März sozusagen, wird neu ausgesät. Das ist ja dann die Zeit. Ende Februar und dann eben im Märzen der Bauer macht ja auch die Röstlein vor seinen Pflug. Und so, da hat man ausgesät. Und meine These ist auch das, was wir heute als Kamelle kennen und werfen, was ja schon weit mehr ist als Kamelle inzwischen, das war wohl mal Saatgut. Um auch dieses Saatgut noch zu befeuern, hat man auch auf den Schiffen durchaus, konnte man auch, hat man auch sexuelle Riten gehabt, sagen wir mal so. Hat man
damit das schön fruchtbar alles ist. Ja,
ja, und auch damit die Fruchtbarkeit des Landes
Energie,
zu bestärken.
Ja, damit das alles so...
Weil man das ja eigentlich generell gerne gemacht hat. Und was auch noch war, man ist auch dann ausgeschwärmt und hat sich in die Büsche geschlagen und da auch noch sich sexuell...
Für das Allerheiligenbildchen.
Und natürlich war das für die Kirche ein No-Go. Das war für die der Horror. Die haben dann den Schiffen verboten, überhaupt Einfahrt in die Städte zu halten.
Und ach so.
Es wurde also dagegen gewettert, gegen diese Schiffe, das ist alles heidnisch. Aber man konnte das den Leuten nicht austreiben. Also bis heute. Und wenn man etwas nicht austreiben kann, dann muss man es vereinnahmen. Und so wurde dann plötzlich das Karneval oder der Karneval zum christlichen Fastenfest. Also das ist ja völlig absurd. Warum sollte man, also das Fasten ergab sich für die Menschen damals ja fast von selbst, denn in der Zeit, Ende Februar, März, gab es ja, waren die Vorräte des Winters aufgebraucht, man musste neu aussäen und das war ohnehin eine Zeit, wo man
wirklich an die Reserven,
brauchte man dann nicht noch einen extra Fastenmonat. Und dann kommt noch natürlich zu. Das Wort Karneval heißt, habe ich, und kann man auch so deuten, bin es nicht die Einzige, aber ich habe es da auf jeden Fall, Carnavalis, das Wagenschiff. Daher kommt das Wort Karneval.
Lateinisch, Griechisch, sag mal, Navalis, Latein, oder?
Naval, das ist Latein, ja, mit den Römern. Also Car, Carus, der Karren, also Carus, heute
Englisch
haben wir
Car,
noch
Car
kommt noch daher. Carus Navalis, das war das Wagenschiff. Und mit dem Wagenschiff hat man auch Dionysos nach da unten in Italien begrüßt und auch in Griechenland zu den Blütenfesten. Das war auch da in diese Zeit. Also das Wagenschiff ist ja auch viel natürlicher. Das Wagenschiff wurde über Land gezogen. Als Schiff eben. Also als Schiff, das man aber über Land zog, wie einen Flug. Und das hat man, während Carnis Levamen, also dass man dann das Aufheben des Fleisches oder sowas, das gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist auch gar kein richtiges Wort. Das Wort ist eigentlich sinnfrei. Während Carnavalis, das Wagenschiff, gibt viel Sinn. Und dann kommt eben auch Isis mit diesem Schiff und bringt Dionysos und die Liebe und das wird ja alles damit transportiert.
Und du erwähnst ja zwischendurch auch immer, ich will das jetzt einfach sagen, weil manche Hörer, für die ist es vielleicht nicht ganz klar, du erwähnst zwischendurch ja immer wieder Grimm. Und das ist einer der ersten, die haben ja nicht nur Märchen aufgeschrieben, sondern es waren einer der ersten, die wirklich sehr akribisch die alten Mythen...
Jakob Grimm. Vor allem Jakob Grimm, drei Bände deutsche Mythologie.
Das will ich einfach, weil viele wissen das nicht und denken, jetzt erzählst du irgendwas von einem Märchen. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es auch ein Schatz für uns beinhaltet, weil er wirklich sehr akribisch diese alten Mythen und Überlieferungen für uns notiert hat, aufgeschrieben hat. Ich will das einfach nochmal einwerfen.
Hat ja auch unter anderem auch gesagt, dass das Wort Frau mit dem Wort Freude zusammenhängt. Das muss man ja auch immer. Ja, es kommt natürlich auch von Freya. Und Freya ist
Genau.
die freudvolle Göttin. Und ihr Bruder Frei ist ja auch der Frohe. Wird auch oft nur als froh. In den alten Texten steht gar nicht frei, sondern froh. Und sie ist eben auch die Frohe.
Aber
Und
da
im
müssen wir
Grunde,
wieder hinkommen, Vera, ja, das ist das im
ja.
Moment. Also, aber pass auf, ich will unbedingt noch über zum Thema Prinzbauer Jungfrau noch was von dir erfahren, weil ich finde das sehr spannend, wie du mir die Symbolik erklärt hast. Erzähl mir alles darüber. Ich will gar nicht reingrätschen und fragen, woher kommen die, was bedeuten die, wieso haben die hier wieso hat der Bauer die Frauenfedern, wieso ist der viel größer wieso sieht der aus wie ein Prinz und der Prinz so klein? Aber du erzählst mir das jetzt mal bitte, weil ich finde es so spannend.
Ja, das ist auch, das ist eigentlich auch, das ist total spannend, weil im Grunde kann man ja sagen, es wurde ja mal gesagt, das ist the Holy Family of Cologne sozusagen. Das wird, da kam wohl mal jemand gerade in so ein Hotel, wo das Dreigestirn abends sich zur Ruhe legte und irgendeiner aus England und sagt, was ist das denn für eine komische Dreiheit, die da kommt?
That
Und
is
dann
the Holy Family of
diejenige
Cologne.
an der Rezeption spontan wohl geantwortet, The Holy Family of Cologne.
Er
Und das
ist.
stimmt natürlich, ne? Im Grunde kann man sagen, Jungfrau und Bauer, die haben den Sohn, den Prinzen als Sohn. So kann man es eigentlich sich erklären. Also die Jungfräulichkeit, gerade die Kölner Jungfrau, ich meine, man muss natürlich immer wissen, die Jungfrau ist eben ein Bild der starken, für sich seienden Frau. Und das ist das Entscheidende. Wir haben ja in den alten Texten im Zweistromland Babylon, hieß es ja, eine Jungfrau so hoch wie der Himmel, so weit wie die Erde und so stark wie die Fundamente der Stadtmauern. Das ist eigentlich Jungfrau. Und darunter sollten wir es auch nicht tun. Das ist dieses Symbol der Stärke. Und es heißt eben auch im Kölner Karneval, die Jungfrau, die ist sie ist die Selbstständigkeit der Stadt Köln. Und zwar wurde diese Selbstständigkeit gegen die Kirche verteidigt. Diese berühmte Schlacht von Worringen 1288. Da hat sich die Stadt Köln extra und ausdrücklich von der Kirche verabschiedet. Und sie wollte, dass diese Kirche nicht mehr in sie hineinregiert. Und der Bauer, der hat das jetzt zu verteidigen. Der Bauer, der wird auch noch bis heute wohl darauf verpflichtet, dass er am Reich festhält und nicht an der Kirche und dass er die Stadt Köln gegen die Eroberungsgelüste der Kirche zu verteidigen hat. Halt
Aha,
fast am.
wie meinst du das? Muss da so ein kleines Gelübde abgelegt werden,
Ja,
bevor,
es wird
ja?
auch immer gesagt, halt fast am Riech, du stolzer Bur.
Ah.
Maret kommen süß ob sur. Also das ist noch sowas, was man als Formel auch sagt. Und drum hat er natürlich auch diese Wehrhaftigkeit dabei. Der sieht ja recht
Der
stabil, hat
sieht
ja
ja
auch noch.
nun, also ich meine, der sieht ja nun wirklich nicht aus wie ein Bauer. Ja, kein Bauer
Nein,
trägt ja so eine
nein.
Krone aus Frauenfedern. Also da ist ja irgendwie, das muss man,
Nein.
weil viele wissen jetzt nicht, haben nicht vor Augen, wie jetzt der Bauer aussieht. Also man muss sich jetzt vorstellen, das ist eine Tracht und der Bauer hat diese absolut imposante Frauenfeder, Installation.
125 Federn hat er
Ja,
auf dem Kopf.
125 Federn und
muss man
noch
sich mal
aus Pelz.
überlegen.
Das ist auch noch
Ja.
Pelz. Oder was ist das für ein weißer Pelz? Weiß ich gar nicht. Also Hase
Das
oder
ist
was?
wahrscheinlich eher so der Pelz für den Winter, der jetzt abgelegt
Wahnsinn.
wird. Also
Ey,
das
und diese
schon. Aber
Pfauenfedern. Ja.
die Frauenfedern erinnern natürlich auch an den Himmel und an die Göttin Hera, denn die Göttin Hera, der war ja der Pfau heilig. Und ich meine, dieser Pfau, ich meine, das ist einfach das Himmelssymbol, die Pfauenfedern mit dem schönen, intensiven Blau. Also, das ist doch
Verstehe.
fantastisch, oder? Also,
Ja, das ist
aber
ein.
er ist eigentlich, finde ich, unglaublich. Also, der sieht auch viel königlicher fast aus
Als der
als der
Prinz
Prinz.
und
Der
auch.
Prinz verschwindet fast.
Und fast
Er
etwas.
verschwindet.
Er sieht auch fast glamouröser aus als die Jungfrau mit ihren zwei Zöpfen. Aber dazu, der kommen wir ja
Auf jeden
gleich. Sag mir doch
Fall. Auf
nochmal,
jeden
warum sind es. Hat es einen Grund, warum es 125 Federn sind?
Fall. Eigentlich nicht, aber Da
Aber
klärt also was.
es sind immer
Es sind
125,
immer
weil du die Zahl kanntest.
125.
Die Zahl
Und
kanntest,
es
ja.
soll auch, ich meine, interessant ist ja, was denke ich gerade so dran, 125 ergibt in der Quersumme 8. Und die 8 ist das Zeichen der Unendlichkeit, die liegende 8. Und die Kopfbedeckung mit den blaugrünen Federn soll eben auch die Unsterblichkeit der Stadt Köln repräsentieren. Und
Interessant.
da würde es ja Sinn machen mit der 8. Also 125 ist imposant, imposant. Es ist sozusagen der Himmel über Köln, finde ich manchmal, was er
Interessant.
repräsentiert. Und er hat auch die Schlüsselgewalt und alles. Also er ist das Symbol der Unsterblichkeit der Stadt Köln. Und ja, dagegen ist der überragt den Prinzen immer. Wenn der Prinz auch noch schmächtig ist und der Prinz hat nur ein paar wenige so Fasanenfedern und sowas, das wirkt dagegen gar nicht so großartig.
Obwohl es heißt ja in den Liedern, Aimer Prinz zu singen, ne?
Ah, Aimer Prinz zu sehen in
Aimer
Kölle am
Prinz zu singen,
Ring.
da heißt
Das.
nicht Aimer Bauer zu singen. Aber wenn man es sieht, wenn man es vor Augen hat, dann denkt man sich, naja, eigentlich ist der Bauer halt das sexy, der sieht halt
Der
imposant
Bauer
aus.
ist eigentlich der hat ja auch, ja, der ist auf jeden Fall der Imposantere. Und er ist, also die Jungfrau ist sozusagen die Gegenwärtigkeit und auch die Stabilität der Stadt Köln. Also die wird in der
Die hat
Jungfrau
deswegen auch
repräsentiert.
die Stadtmauer als Symbol,
Genau.
ne?
Ja, das kommt ja noch dazu, dass sie auch, deshalb habe ich noch mal dieses Zitat, eine Jungfrau so stark wie die Fundamente der Stadtmauern. Also sie hat ja auch die Stadtmauern der Stadt Köln. Die hat sie als Krone auf dem Haupt und die hat sie auch im Saum eingestickt. Also da wird es ja noch mal. Der Saum, also unten ist auch in
Ja.
Rot, sind die Zinnen der Stadt Köln, die Zinnen der Stadtmauern. Also sie repräsentiert die Stadt und auch die Stärke dieser Stadt. Und der Bauer garantiert, dass sie geschützt ist. Also das ist auch eine ganz schöne Vorstellung eigentlich, dass die Jungfrau, und das erinnert wieder an die Göttin Kybele, die ja neben der Isis gerade im Rheinland verehrt wurde, auch in Köln Tempel hatte. In Mainz hatten beide einen gemeinsamen Tempel, kann man heute wieder besichtigen. In der Fußgängerzone von Mainz hat man den ausgegraben. Und
Ach.
Kybele ist ja die Göttin mit der Mauerkrone.
Ach
Sie ist die, ja,
so.
sie ist die Göttin mit der Mauerkrone, weil sie, alle Göttinnen arbeiten ja mit einem Gott zusammen, und Attis war ihr jugendlicher Geliebter, Gefährte, und bei dem hat sie gewusst, wenn
Ihr
er sich
Jugend
nicht.
Schuldige wäre. Ihr jugendliche geliebter Gefährte.
Ja, so ist
Die arbeiten ja immer, die Göttinnen, die arbeiten ja immer mit dem Gott zusammen, ist ihr jugendlicher geliebter Gefährte. Das ist
es.
halt jetzt
Es ist
doch nochmal
nicht.
ein anderes Weltbild, als wie wir uns das in den griechischen Pantheon, wo ständig die Frauen fix und fertig sind, die Göttinnen, weil
Ja.
die ständig betrogen werden von ihren oder
Ja, das
ausgespielt
ist
werden.
aber nur
Und das ist
griechisch.
nochmal, ja, ist nur im Griechischen. Ich muss es einfach nochmal betonen, weil ich finde es einfach so klasse, wie es ist für dich natürlich selbstverständlich. Du beschäftigst dich ja schon seit Jahrzehnten damit, ist ganz klar, ja,
Ja,
ist
klar.
natürlich, weil die Jungfrau, es ist auch etwas, was ich immer noch. Für dich ist ganz klar, für mich auch, aber Jungfrau, dass das nichts Sexuelles hat, ja, und das, ne, das ist einfach unser Welt, wenn man schon so tief drin ist, ist es selbstverständlich, aber jemand, der das hört, nimmt, ist, denkt, was meint die denn jetzt hier, Jungfrau? Deswegen, ich muss da kurz nochmal eingrätschen, weil das einfach, das finde ich so genial, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ablenken, ja,
Ja, klar.
Kübele,
Ich
ja.
meine, Isis wurde ja als die große Jungfrau angerufen. Oder sie ist auch selbst, sagt dann von sich: Siehe, ich bin die große Jungfrau, ich bin es, die dein Herz liebt. Und das sagt sie zu Osiris und über Osiris zu allen Menschen. Also, das heißt, Osiris, diese männlichen Gefährten der Göttinnen, sind ja meistens auch Repräsentanten der Menschen. Also, alles, was Isis ihm zusagt, sagt sie über Osiris allen Menschen zu, die ja in Ägypten auch dann im Tod zu Osiris werden und damit durch sie auch auferstehen. Und bei Kybele, die ist ein bisschen, da liegt es etwas anders, da ist der Geliebte eher der jüngere Mann. Und sie hat ihm gesagt, wenn er je heiraten wird, dann wird er sterben. Also das war so, und
Gilt
er
für
hat
viele
dann.
Männer noch heute. Ja.
Er hat dann wohl tatsächlich das geheiratet oder es wollte, und
Ja.
während er die Hochzeit feiert, da ist sie im Sturm sozusagen in die Stadt und man hatte die Tore verschlossen und sie kommt rein und hebt mit ihrem Haupt die ganze Stadtmauer hoch,
Interessant.
um dann sich Eintritt um auch Attis vor seinem Schicksal zu bewahren.
Ich muss aber noch mal fragen, es ist ja trotzdem ungewöhnlich, dass wir diese Kombination haben, Prinz, Bauer, Jungfrau. Es gibt ja sonst
Ja.
immer Vater, Sohn, Heiliger Geist, Mutter, Maiden, Mother, Crown, Mutter, das ist eine, es hat aber, es ist trotzdem so eine Art Dreifaltigkeit. Sehe ich
Also
das
für
richtig,
mich
oder?
repräsentiert es teilweise Isis, Osiris und Horus.
Ja.
Horus als der Sonnenknabe, das wäre dann der Prinz. Also das macht für mich ganz klar Sinn. Das heißt ja auch das Trifolium, das Dreiblatt ist ja das Dreigestirn. Ich meine, das ist einmalig. Überall sonst gibt es immer nur ein Prinzenpaar. Ob wir Düsseldorf oder Mainz, es ist eigentlich etwas, und ich glaube, das ist auch das Ergreifende an diesem Dreigestirn, weil die Menschen, also immer dann, wenn dieses Dreigestirn in den Saal kommt, das
Alle
hebt
rasten
diesen
aus,
Saal plötzlich.
ja.
Da hat man Tränen in den Augen oder so. Das hat sowas, wirklich was Mythisches, das ist was Mythologisches, was tief, viel tiefer reicht als nur jetzt im Augenblick. Weil das hat eine große Symbolkraft. Und ich denke, das kommt da, dass da alte mythische Kräfte plötzlich drin wiederkehren. Und ich meine, die Jungfrau ist ihre Lieblichkeit natürlich, das ist auch, und der Bauer seine Deftigkeit. Der beschützt die Stadt im Äußeren. Das ist so.
Aber dazu noch sagen, Vera, weil viele wissen, haben wir jetzt kein Bild, das sind auch nicht alle aus Köln, die das hören. Wir müssen einfach sagen, die Jungfrau wird in Köln grundsätzlich von einem Mann
Ja,
dargestellt. Und das sind ja
noch.
jetzt oft nicht unbedingt die attraktivsten Männer. Ja? Das sind so alteingesessene Unternehmer, die auch gern mal so ein Bäuchlein haben und so. Und wenn die dann ihre
Nö, 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 das nicht.
Lieblichkeit, die
Die meisten
Lieblichkeit.
Jungfrauen, finde ich, sind recht attraktiv. Also ich kenne eigentlich
Findest
nur
du?
Jungfrauen.
Ja, ich habe da schon
Ja,
einige Brummer auch gesehen, ne?
aber die meisten, also heutzutage, die Jungfrau hat ein strenges Tanzprogramm. Die kriegt extra eine Ballerina, also eine Tanzlehrerin zur Seite, die üben mit denen die Tanzschritte und alles. Also die Jungfrau, das ist keineswegs, die muss sich wirklich auch tänzerisch beweisen.
Wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich gar, ich habe die Jungfrau noch nie tanzen sehen, auf keiner
Oh doch,
Sitzung.
die tanzt jedes Mal. Die
Oh.
muss jedes Mal tanzen. Jeder stellt sich ja vor und sie eben auch. Und die kriegt da eine Ballettlehrerin zur Seite. Also das ist nicht so ohne. Die muss schon was
Da
tun.
muss ich mal, da hatte ich
Und
schon
die wird ja dann
Vorurteile.
auch.
Da hatte ich schon
Was?
Vorurteile. Da hatte ich wahrscheinlich Vorurteile, ja.
Ja, nee, also die no neuerdings, ich meine, das kann früher mal anders gewesen sein, aber ich habe da wirklich, also die Jungfrau, die muss tanzen können und die
Okay,
kriegt
aber
dann
wir
auch
halten
eine.
fest, die Jungfrau wird von einem Mann dargestellt.
Ja, das hat sich natürlich, das kann man sich ganz klar vorstellen, wenn man die Geschichte sieht, ab 1823, ab 1883 war sozusagen die Jungfrau, dann war das Trifolium mehr oder weniger installiert. Ja, um diese Zeit hätte keine Frau das Geld gehabt, um da reinzugehen, kann bis heute nicht. Ich meine, das ist ein Riesenprogramm. Also auch die müssen ihr Geld mitbringen. Und was natürlich heutzutage ist es natürlich so, die haben an die 400 Veranstaltungen in der Zeit. Welche Frau kann es sich denn auch bis heute leisten,
Ja, ja,
wochenlang,
ja,
sechs
ja,
Wochen lang
ja, ja, ja,
wegzubleiben von zu
ja.
Hause?
Nee,
Die sind
genau.
ja heute so engagiert und auch so involviert, dass die gar nicht mehr zu Hause übernachten. Die kommen ja dann in diese Hotels, daher konnten die auch sagen, was ist das denn für eine seltene Gruppierung, wenn die da in vollem Ornat kommen und jemand hat keine Ahnung, was ist denn das, was kommt denn
Ja,
da?
ja,
Also
ja, ja,
das
ja.
ist nach wie vor, denke ich, schwierig. Nur im Dritten Reich, die haben darauf bestanden, dass die Jungfrau eben eine Frau
Stimmt.
ist. Die wollten also 38, 39 war es eine Frau, weil ja, ich würde heute dafür plädieren, dass der Prinz von einer Frau dargestellt wird. Also die Jungfrau finde ich super, dass die auch von einem Mann, weil da ist so dieses Androgyne drin. Und das hat die Jungfrau
Brauche
ja
ja,
auch.
ja,
Die hat
ja.
ja dieses Stabile und Stabilisierende und Und es hat für mich hat es einen Charme, wenn die Jungfrau von einem Mann, weil er sich dann ja mal in eine Frau reinversetzen kann. Und meistens kriegt sie ja auch seinen abgeleiteten Namen. Wenn er Martin heißt, heißt sie Martina. Wenn Hans, Johanna. Also das schon. Und ich finde es auch für einen Mann mal gut, wenn er sich mehr in dieses Tänzerische einleben muss. Dann ist ja noch der Spiegel, der ja auch ihrer Lieblichkeit zukommt. Der Spiegel ist natürlich auch wieder die Dualität, die Ambivalenz. Wir können uns ja nur im Spiegel überhaupt erkennen. Ohne Spiegel. Und der frühere Spiegel, ganz früher, waren das ja die Wasseroberflächen. Da hat man sich nur im Brunnen oder im Teich, wenn da ruhig war, erkennen können. Also das heißt, der Spiegel bringt uns in die 1 plus 1. Der ist wieder sozusagen das Symbol der 11. Der bringt uns in diese Auseinandersetzung mit uns selbst.
Das
Also es
muss ich
wird zwar
manchmal,
gerne nur
während du
um
sagst manchmal
Eitelkeit
Sachen, die muss ich
verkauft.
erstmal sacken lassen. Ja, das ist so. Also, ja, es ist wirklich so. Nur leider sind wir mit so vielen Spiegeln heute konfrontiert, dass uns
Ja,
das gar nicht mehr eins
ja.
und eins, sondern man die ganze Zeit nur denkt, oh Gott, ja, wie? Jetzt schon so alt geworden. Aber das, ich kann mir vorstellen, dass das eine andere symbolische Bedeutung hatte. Aber das hat
Auf
nichts mit
jeden
diesem,
Fall.
aber es hat nichts mit diesem Venus-Spiegel zu tun, der dann,
Doch, das ist der Venusspiegel
ist der
auch,
Venus.
klar. Ja. Und ich meine, es ist natürlich auch der Spiegel, wenn es der Teich ist, der uns in die Unterwelt führt. Ich meine,
Interessant.
Karneval, ein Schiff übers Meer zu, ist immer auch der Tod mit dabei. Bis heute. Also selbst wenn man noch so abgesichert, früher noch Meer oder auch Schiff auf dem Rhein. Also das war schon was. Und der Spiegel führt uns eigentlich auch in diese Tiefe. In diese Tiefe, wenn wir früher den Spiegel nur im Wasserspiegel hatten, dann waren wir damit auch in die Tiefe.
Genau,
Wurden wir damit nur in die Tiefe
es geht ja nur, wenn
geführt.
wir runterschauen auch.
Ja,
Sonst.
und überhaupt uns da erkennen. Das war ja auch schon, es gibt doch nette Märchen, wo jemand in den Spiegel da unten im Brunnen, meistens Tiere, aber manchmal auch Menschen, die dann denken, da unten ist jemand, der sie bekämpft. Die winken dann oder drohen und das Spiegelbild droht ja zurück vom Brunnengrund aus. Und da hat man schon manche so Geschichten, wo derjenige, der da reinguckt, nicht erkennt, dass er es selbst ist.
Das
Aber
stimmt,
bevor wir die vielen
ja.
Spiegel hatten, wer hat sich denn da selber erkennen können? Wenn wir das mal ein paar Jahrhunderte zurück.
Absolut. Ich sage das auch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, weißt du, ich denke da oft drüber nach, dass wir im Grunde genommen eigentlich die erste die Generation oder der weit gefasster Begriff Generation, also zum ersten Mal in der Menschheit sind wir so stark mit unserem eigenen Bild konfrontiert. Das war
Oh
ja
ja.
seit hunderttausenden Jahren überhaupt. Wir sind ja damit völlig überfordert, uns ständig selber zu sehen. Das ist ja etwas, was völlig neu ist. Völlig neu, weil wir
Stimmt.
waren ja darauf angewiesen zu gucken, wie reagieren die Menschen auf uns durch unsere Ausstrahlung, durch unsere Gesichtszüge im Sinne von Emotionen zeigen und darauf vielleicht Feedback zu bekommen. Heute ist es so, dass wir so stark damit beschäftigt sind, einem Bild auch zu entsprechen, in der Hoffnung, dass wir
Stimmt.
dann auch als schön wahrgenommen werden.
Ja,
Und da investieren
ja.
wir Unmengen an Zeit und Energie. Ich meine, ich nehme mich davon nicht aus. Ja, ich trage auch gerne Lippenstift und so. Aber es ist etwas, wo man nicht drüber nachdenkt, dass uns das absolut überrollt. Überrollt, ja. Das war einfach, das ist neu. In der
Ja,
Menschheitsgeschichte ist
ja.
es neu, ja.
Ja. Und da war eigentlich der Spiegel in der Hand der Jungfrau, ja, verweist ja auf Ich-Du-Beziehungen auch letztlich. Ich meine, das wird dann oft als Eitelkeit gesehen, aber wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mich selbst, aber unter Umständen dahinter auch jemand anders.
Ist so,
Ist ja gar
ist.
nicht, man spiegelt ja auch noch manchmal die Umgebung mit dem Spiegel. Also der Spiegel verweist eigentlich auch auf die Liebesgöttin. Das ist also, verweist eben darauf, dass wir ein Du brauchen, um uns zu spiegeln. Und dann, vorher hat man sich in den Augen der anderen gespiegelt.
Stimmt. Oh, das
Das hat
klingt
ja
auch wieder,
was
ja.
ganz anderes, eine ganz andere Tiefe. Und da geht es auch in die Tiefe.
Interessant, interessanter Aspekt. Eigentlich auch ein bisschen fast schon philosophisch für so ein Thema wie Karneval, ja, wo es um Ekstase und Feiern und das Aufheben von Grenzen und Verdrehung der Normen geht.
Ja.
Aber ja, sehr spannend. Auch ich finde
So,
es
ja.
interessant, wie diese. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich versuche das jetzt nochmal so für mich so zusammenzufassen, kann man jetzt nicht sagen, dass ein Mythos diesen Karneval begründet hat, sondern sind verschiedene ja, Kulte will ich nicht sagen, aber ja doch, ne? Also verschiedene
Ja,
Ideen,
im Grunde
Götter sind
schon.
zusammengekommen. Und daraus hat sich so etwas entwickelt. Und das ist ja auch aus Köln gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben zwar dann auch in Mainz den Karneval oder
Mainz
auch
ist
etwa,
ganz anders.
ja,
Mainz
das
ist ganz anders
oder auch in
irgendwie.
Ba, also dem Rhein entlang haben wir, ne, bis nach Basel, da wird auch
Stimmt.
Karneval gefeiert, ne? Das
Aber
ist
die ist ja wieder ganz anders.
total, das ist
Basler
ganz,
Fastnacht ist ja was völlig anderes, ne?
ja, und
Also
in
ich denke,
Köln.
der Kölner hat das meiste Mythologische. Also der hat, sagen wir mal, diese Freude, also auch dieses Zusammenkommen von Freude und Frieden. Also die Prinzen, die müssen ja oft auch so ein Motto dann erfinden. Und dann ist ganz oft Frieden oder 49 war es, glaube ich, auch Menschen, die sich freuen, können nur eins wollen, Frieden. Also das Wort freuen und Freude und Frieden hängt eigentlich im Kölner Karneval immer zusammen. Es wird ganz oft eben auch darauf abgestellt, dass es Frieden, ja, denn nur dann können wir uns freuen, wenn Frieden herrscht. Auch in uns selber friedvoll. Also ich denke, da, das ist ein ganz, dass der Prinz Karneval eben immer auch der Prinz der Freude ist und die Freude ausstrahlen soll. Und da ist man natürlich voll im Isis-Programm, auch wenn wir es nicht mehr wissen. Die ist die Göttin der Freude par excellence, wobei unsere Germanischen da auch nicht nachstanden. Die hatten gesagt, da ist ja das Wort Freia schon Freude und hat schon Frohsinn mit. Also da ist auch die Jungfrau interessant. Die hat ja ganz dicke blonde Zöpfe.
Ja, genau.
Also ein richtiges Gretchen im Ideal, könnte man fast sagen. Die hat diese Krone, die Mauerkrone und die Jungfrau symbolisiert wirklich die gesamte Stadt Köln, weil sie ja die gesamte Stadtmauer auf dem Kopf trägt. Das
Das ist
muss man sich auch
interessant.
nicht.
Ich hatte da auch bei
Nur nicht
Barbara
denken.
Walker in dem Buch der Symbole, da ist die Stadtmauer als eigenes Symbol
Ja.
eingetragen. Und da geht es auch darum, dass die Stadt weiblich, nicht umsonst auch weiblich ist und als
Ja.
ja dieses ja diese Mauer quasi wie so ein Schutz auch ist, wie so eine Art
Ja.
weiblicher Schutzmantel, der da um die
Ja, auf
Mauer
jeden
ist.
Fall. Ja. Und so wird sie auch gesehen. Und der Bauer, der muss diese Stadt nach außen, also die Jungfrau, die repräsentiert die ganze Stadt, die ganze Größe der Stadt. Und der Bauer muss sie sozusagen gegen die Feinde verteidigen. Und auch gegen, und das ist ja das Interessante, dass der Feind, der Urfeind war ja die Kirche. Deshalb kann Karneval eigentlich gar kein christliches Fest vom Ursprung her sein,
Urfeind war
wenn
ja
es
die
immer
Kirche.
so genannt wird.
Ich habe mal gelesen, dass in vielen Märchen die Stiefmutter die Kirche repräsentiert. Ist da was dran? Oder wenn so die Stiefmutter, kommt ja oft die Stiefmutter vor in Märchen.
Das ist jetzt ein, das finde ich, habe ich noch nicht gehört, dass die Kirche die Stiefmutter. Also,
Aber gut, das
wobei ich es,
führt jetzt auch
es
zu weit, ja.
ja, ich habe eigentlich eher so gedacht, dass die Häufung der Stiefmütter bei Abwesenheit von Stiefvätern, was ja bekannt ist, auch wieder bezeichnend, weil Stiefen, aber ich habe das mal so gedeutet für mich, dass ich sage, die Germanen waren in ihrem eigenen Land zu Stiefkindern geworden durch diese Überchristlichung und die ja mit unglaublich viel Gewalt und Tod endlich. Es gab ja diese Devise Taufe oder Tod und so. Also das war ja von Karl dem Großen. Wir sind ja hier sehr heftig und sehr brutal missioniert worden, dass eigentlich die Hiesigen sich wie Stiefkinder im eigenen Land fühlen mussten. So sehe
Das
ich
ist
das.
interessant, dass du das sagst, weil uns ist es ja nicht so bewusst. Wir haben ja keine Kolonialgeschichte in dem Sinne. Wir sind ja nur Kolonialherren, ja, und dass wir selber irgendwann auch Opfer davon
Hoch
geworden sind,
traumatisiert.
das ist nicht mehr in unserem Bewusstsein drin und das ist eigentlich schade. Ja,
Wir sind länger traumatisiert als alle Indigenen in Nordamerika und Südamerika. Bei uns hat das im 8. und 9. Jahrhundert stattgefunden. Und da wurde nochmal intensiviert und nochmal verstärkt durch die Frauenverbrennungen.
Ja, bis dahin hat sich ja noch viel altes Wissen gehalten und
Ja.
dann wurde das wirklich, ja, auf bestialische Art, menschenverachtende bestialische Art und Weise wurde dieses Wissen und insbesondere wirklich gegen Frauen wurde das eliminiert. Ja, das ist
Ja,
wirklich, ja,
und
aber
und
gut.
dann wurden alle Bäume gefällt. Die heiligen Bäume waren ja auch Göttinnen, sind ja alle großen Bäume sind Göttinnen, sind heilige Wesen. Also wir sind, das ist bei uns einfach viel länger zurück noch. Wir waren auch
Wir
mal
haben da keine
indigen.
Erinnerung. Ja, wir haben da kein. Das ist das Schlimme, dass wir da nicht mehr andocken können. Da ist jetzt keiner, der dieses Wissen sich bewahrt hat. Das ist wirklich, ich weiß auch nicht, ob man das jemals wieder herholen kann. Also das
Ja,
ist dann.
indem wir, und ich denke, das ist tatsächlich im Karneval, hat sich das einfach erhalten. Auch wenn es teilweise noch oder wieder unbewusst ist. Aber umso schöner, dass man einfach sagt, hier, das wird jetzt ja unsere alte Dreiheit, dann kommt der Prinz noch dazu, der ja wirklich eher wie das Kind, wie die antike heilige Familie. Ne? Der ist der Sonne, der wurde ja teilweise im Anfang sogar wie so ein Drachentöter gesehen. Also der hatte dann den Drachen zu töten und der Drache ist der Zug, der Karnevalszug gewesen oder so. Also der hatte auch diese Funktion, also der Prinz ist eigentlich mehr, also er wirkt eher wie der Sohn von Bauer und Jungfrau. Ist
Interessant,
irgendwie,
interessant,
weil
dass du
der
da auch noch
Bauer so
mal.
enorm hoch ist und groß. Und ich würde mir eigentlich, wenn man den Karneval vielleicht mal etwas verändert, wenn schon die Jungfrau ein Mann ist, sollte der Prinz eine Frau in sich tragen. Ist meine, habe ich ja auch im Buch so gesagt, fände ich ganz schön, nicht als Prinzessin, sondern eine Frau, die einen Mann darstellt. Das
Das
gibt
hast,
es so
ja.
selten.
Ja, das ist wirklich so. Ja, genau. Das
Auch die
ist.
ganzen Fräulein Wommi, Wonder und der ganze Kram. Immer ist es ein Mann, der sich über die Frau lustig macht und in eine Frauenrolle. Oft karikiert er die. Aber wir haben eigentlich keine Frauen, die Männerrollen karikieren.
Der Prinz wäre ideal dafür, da hast du recht.
Der wäre
Insbesondere auch
ideal.
vom Outfit, das wäre eigentlich
Ja.
super.
Der
Sag
wäre
mal.
ideal, weil wir ja sowieso alles auf den Kopf stellen im Karneval. Also wäre
Genau,
doch
genau.
das
Das
genau
wäre, ja.
richtig, die Rollen zu verteilen. Also in der Jungfrau ein Mann, im Prinzen eine Frau.
Also wer
Also
weiß,
das
wer
fände
den
ich
Podcast
richtig
jetzt
gut.
noch alles hört, ja?
Ich
Also
hoffe, dass
wir
das
haben
mal,
da
ja.
sehr viel.
Also das fände ich absolut
Hast du das
genial.
Buch zufällig zur Hand? Das
Ja, habe ich.
kannst du es noch mal zeigen und uns noch mal kurz. Da ist es drin, ja? Die Kölsche
Ja,
Göttin
Kölsche
und
Göttin
ihr
und ihr Karneval.
Karneval. Das ist das
Ja.
Buch Vera Zings. Es ist noch erhältlich
Beim Thomas Gabrand
vom
Verlag ist
Maska
es auf
Brand
jeden
Verlag.
Fall.
Ich werde das noch mal alles verlinken. Und das ist auf jeden Fall, also deine Recherchen und das, was du da alles zusammengetragen hast, das ist wirklich sehr beeindruckend, Vera. Und ich will mich jetzt nochmal bedanken, dass wir mal so eine neue Perspektive auf diesen von Köln so geliebten Brauch haben, weil es ja sowieso sehr identitätsstiftend ist und jetzt uns einfach nochmal dahin führt, dass wir wissen, da sind die Ursprünge noch viel, viel älter und es ist nicht nur einfach irgendeine flippige Idee, um sich zu
Überhaupt
betrinken.
nicht.
Ja.
Überhaupt nicht. Ich meine, man muss sich ja überlegen, ich meine, den Karnevalsliedern, ich meine, das klassische tolle Karnevalslied ist ja da von den Black Fößes, du bist die Stadt. Und da heißt es ja auch, du bist eine Jungfrau und ein Aalemöhn. Da haben wir es wieder. Du bist uns Mamm und du bist einfach schön. Also diese Vorstellung, Jungfrau und Aalemöhn, das ist dann wieder da drin. Ne? Das wird dann besungen und das ist auch so ein Lied, das ans Herz geht.
Ja, da gehen sofort die Herzen auf. Ist auch so. Ich
Oh,
habe ja mal, ich habe noch schnell, jetzt kommen wir aber zu Ende, jetzt haben wir ja wirklich, aber ich habe ja im Ausland auch lange gewohnt und ich weiß, da war dann irgendwann, ich habe in Da war es zufällig, hatten wir dann einen WDR-Empfang. Es war noch in den 90ern, das war nicht selbstverständlich. Ne? Dann hatten wir WDR und auf einmal war eine Karnevalssitzung, wurde übertragen. Ich war total sentimental. Und gedacht so, ja, gab er noch nicht so mit Internet, man war nicht so verbunden und ich habe gar nichts mitbekommen. Es gab nur englisches Fernsehen und auf einmal war dieser WDR-Übertragung. Ach, da habe ich nur gedacht, so Mensch, ja, das war schon irgendwie, ich gedacht so, ja, so bis im Herz ist man dann doch. Und ich komme auch so
Ja,
schon, muss auch
es
sagen, ich
hat
komme.
viel mit dem Herzen.
Ja.
Es ist
Es
ganz
ist die
viel.
Mentalität, ne? Mein Vater ist auch, ne, der ist so Urkölsch und so. Und das ist dann irgendwie, ne, das geht anders hetz ein bisschen,
Ja, das ist das
ne?
Hetz von der Welt, das fläht in
Ja.
Gölle. Das,
Also
da
Vera,
ist schon was dran.
ja, ich bedanke mich sehr für diese Einblicke. Das war wieder ein guter, also inspirierender Perspektivwechsel. Und ja. In dem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, Kölle Alaaf, ja,
Ja,
Kölle
genau.
Alaaf und
Lala.
treibt's alle nicht zu bunt und denkt dran, ja, Prinzbauer Jungfrau demnächst, woher das alles kommt und wie die Dinge so manchmal tiefer ineinander geschachtelt sind. Also Vera, ich danke dir sehr.
Ich danke dir. Das war wieder ein sehr anregendes Gespräch. Wir haben ja da eine gute Ader. Da sprudelt es immer so. Aber wir müssen mal dran arbeiten, vielleicht den Kölner Karneval ein bisschen
Wer weiß, du
revolutionieren.
weißt nie, wer es hört. Du weißt nie, wer es hört.
Ja, und auch ich stelle mir, da habe ich ja auch ein Buch beschrieben, ich stelle mir das so vor, eines Tages ein wunderschöner Wagen mit Isis im Sternenmantel da drauf, die Göttinnen der ganzen Welt zu sich einlädt
Da
und
träume
so.
ich auch von. Da träume ich denke,
Das,
Prozession zum Matronentempel, denke ich schon noch, ne? Oder
ja,
da.
oder was ich noch
Ach.
schöner fände, zum Kölner Dom.
Ja.
Weil der Zug endet immer am Kölner Dom. Also
Stimmt.
könnten wir dann die Isis direkt in den Kölner Dom
Ja,
einbauen.
da würden uns die Kirchenmänner, aber ja, fänden die gar nicht witzig. Ja, aber wer
Naja,
weiß.
vor dem Tor. Sie
Muss ja
haben
auch sagen, die
sich.
sind von allen sind die Katholiken ja auch sehr offen, also für so Sachen. Also die, das muss
Stimmt.
ich, ne, also mit anderen
Doch, das
Religionen
stimmt.
kannst du nicht so Witze machen. Also da kriegst du ja
Nein.
sofort irgendwie eine Briefbombe. Aber hier muss man wirklich sagen, das ist noch ein bisschen, das ist noch okay, ne?
Ja, da war ja auch der Willibert Pauls, der sich da in die Bütt gestellt hat und so. Die haben schon noch eine gewisse Offenheit dafür.
Ja,
Vielleicht
ja.
auch, ja, ich meine, ist ja und gerade in Köln wahrscheinlich auch. Also
Ja.
denke ich schon auch. Also die sind auch ein bisschen freudvoller noch
Ja,
von
ja,
der
ja.
Natur aus. Aber wenn ich mir vorstelle, der Wagen würde dann ganz imposant vor den Kölner Dom rollen mit einer Isis, also das
Wer
Ganze,
weiß? Wer
da
weiß?
könnte
Wer
ich
weiß?
mir
Ich stelle
vorstellen.
mich gerne zur Verfügung, ja. Auf eine Tage, die 50-jährige Kleopatra kommt dann da angerollt, ja, Liz Taylor-mäßig, ja, da werde ich mir dann, bin da sehr offen für und auf so einer Treppe dann
Ja, ich
runter.
würde sie noch in, ich würde sie mir in der alten Isis-Form, in diesem imposanten, wo sie wirklich als
Ja.
Göttin. Ich meine, die Katholiken haben die Ursula über den Isis-Tempel gebaut. Das war auch nicht nett. Das war
Nee, aber
sogar
das ist
ziemlich
jetzt, das ist,
verhängnisvoll.
ja, aber das ist
Ja.
gut, dass ich das jetzt weiß, weil Ursula Kirche ist ein Favorit. Leider war unser Gespräch jetzt abrupt zu Ende, aber es war alles gesagt. Es war alles gesagt. Und ja, im Endeffekt ihr habt nichts verpasst. Es war dann auch, wir haben nur noch die Verabschiedung nicht drauf. Und deswegen klingt es abrupter, als es in Wirklichkeit war. Der Bogen war gespannt zum Ende hin. Und ich hoffe mal wieder, es hat euch genauso inspiriert wie mich. Ich finde, am Ende hat es nochmal richtig Schwung bekommen. Ich höre mir das ja immer beim Schneiden nochmal genauer an. Und dann denke ich immer so, boah, das nimmt am Ende nochmal so richtig Fahrt auf. Und auch wenn ich so im Gespräch und in der Aufnahme manchmal so etwas, ja, so in der Konzentration bin, habe ich dann doch im zweiten Hören, vertieft sich dann das Wissen noch etwas. Und das macht mir dann immer große Freude. Ihr könnt mir auch gerne nochmal euer Feedback dazu geben. Ich freue mich immer von euch zu hören. Abonniert den Podcast, wenn ihr es nicht schon längst getan habt und leitet ihn weiter. Es ist doch wichtig, dass alle wissen, wer uns hier die große Göttin vorenthalten hat und dass wir sie wiederentdecken müssen. Also ich hoffe, dass ich euch bald wieder mit einer neuen Folge beglücken kann. Es steht hier viel an, vieles in der Pipeline. Ich weiß nur nicht, wie ich das zeitlich jetzt auch alles schaffe. Aber es sind noch spannende Themen, die auf uns warten. Also, Ich wünsche euch jetzt erstmal Kölle Alaaf und feiert, treibt es nicht zu bunt, sonst gibt es nachher noch ein Allerheilige-Bildchen, ne? Und ja, genießt einfach die Zeit und bis bald. Ciao, ciao.
Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.